Hallo und herzlich willkommen beim König der Podcasts Guiden, dem Podcast, der nachts im Dunkeln leuchtet. Ich bin Steffen, ich bin der Nerd und ich bin heute nicht alleine, bei mir ist der Gary.
Hallo.
Genau, und daran, dass Daniel heute nicht da ist, merkt ihr, es ist eine Bonusfolge, die ihr, liebe ZuhörerInnen, so wunderbar schon mal finanziert habt über unseren Moneypool, den wir vor längerer Zeit schon mal eingerichtet haben, besser gesagt. Und zwar ist es so, immer wenn wir 60 Euro zusammenkriegen, gibt es eine neue Staffel König der Podcasts Guiden. Wenn wir 60 Euro nicht zusammenkriegen, gibt es keine neue Staffel König der Podcasts Guiden. So sieht das aus. Wir sind momentan noch dabei, das zu versenden. Das heißt, wir sammeln erst demnächst wieder für eine neue Staffel, aber ihr könnt auch trotzdem Geld geben. Gebt oft, gebt reichlich. Das unterstützt das Projekt finanziell und vor allem moralisch ein bisschen. Es müssen keine großen Beträge sein, aber ein bisschen wäre schön. Und genau, dann können nämlich auch so schöne, wunderbare Bonusfolgen wie diese entstehen. Ja, im König der Podcasts Guiden reden wir immer so ein bisschen über Monsterfilme abseits des Kaiju-Genres. Und dann frage ich dann immer so, ja, wer hat denn Lust, den mit mir zu besprechen? Und manchmal meldet sich dann keiner und diesmal hat Gary Bescheid gesagt. Das fand ich sehr schön.
Ja, ich bin nur über deinen Tweet überhaupt auf den Film aufmerksam geworden und hat dann auch ein paar Tage gedauert, bis ich den geguckt habe. Aber ich habe dann gesehen, es hatte noch niemand sich gemeldet und habe ich gedacht, naja, vielleicht ist der Platz ja noch frei an deiner Seite.
Das hat sehr gut geklappt. Und genau, wir besprechen heute Sea Fever, Angriff aus der Tiefe, einen mehr oder weniger irisch-amerikanischen, belgischen Film. Ich glaube, hauptsächlich irisch. Monsterfilm, Fragezeichen, da müssten wir dann gleich nochmal drüber reden. Also die Wikipedia sagt Science-Fiction-Horror-Thriller. Würdest du da mitgehen?
Ich hätte es jetzt fast als einen solchen Film fast am ehesten bezeichnet, wenn das ein Genre ist.
Ja, es hat auch so ein bisschen was von einem Kammerspiel, weil es doch sehr begrenzt an einem Ort stattfindet, an Bord eines Schiffes quasi.
Ja.
Aber da sind so viele Elemente drin. Und ja, also Monsterfilm passt schon auch. Also,
es kommen Monster vor, das kann man nicht sagen. Aber genau. Ich finde, der hat ja am meisten eigentlich so mit Zombie-Filmen wirklich gemein. Ohne, dass der Zombies hat.
Dann müssen wir dann auch gleich nochmal drüber reden, weil das ist so ein Aspekt, den hatte ich jetzt noch gar nicht mit einbezogen, aber klar, dass so dieses Infektionsding, was der Film natürlich mit sich bringt, ist natürlich auch ein Thema, klar. Bevor wir aber noch tiefer in die Besprechung reingehen, traditionsweise macht das ja bei uns der Gast, würde ich mal an dich und an die Story-Zusammenfassung übergeben.
Ich gebe mein Bestes. Und zwar geht es in Sea Fever um die Studentin der Meeresbiologie. Shavan heißt sie. Ich hoffe, ich spreche das halbwegs richtig aus.
Ich könnte es noch mal aufrufen, wenn du möchtest. Ja, vor der Sendung schon mal probiert. Warte mal.
Susan.
Was war das?
Also ich bin das nicht.
Susan. Das war ein anderes Video als das, was ich eben hatte. Was soll das denn? Susan. Das war es nicht. Naja, wir werden es wahrscheinlich heute nicht mehr rausfinden. Ich schneide es einfach rein, wie es korrekt ausgesprochen wird.
Perfekt.
Wir sind schlechter drin. Ja.
Shavan. Shavan. Shavan.
Und zwar muss die noch was Praktisches für das Ende ihres Studiums machen und geht dann, heuert auf einem Fischkutter an und da sind die üblichen Matrosenklischees. Insgesamt sind 6 andere Leute an Bord und denen geht es finanziell nicht so gut, deswegen müssen die einen großen Fang machen und fahren deswegen, zumindest der Skipper entscheidet, dass die fahren in ein Fanggebiet, das eigentlich, wo die keine Lizenz für haben, damit die das eben machen können. Auf dem Weg dahin laufen die aber auf irgendwas auf mitten im Ozean und finden dann sowas, so eine Kiste, wo so Schleim drin ist und werden auch festgehalten und können nicht weiterfahren. Beim Versuch, die loszuwerden, bekommen mehrere Leute diesen Schleim in Wunden. Ein Schelm kann sich jetzt schon auch denken, was dann passieren wird. Das Krakenvieh, wo der einzige Moment ist, wo man das im Film sieht, lässt sie dann auch los. Und dann beginnt es, dass ein ums andere Crewmitglied Symptome zeigt und nacheinander werden alle infiziert. Shavan gibt sich alle Mühe, diesen parasitären Organismus rauszufinden, was der tut, wie man den loswerden kann. Alle an Schiff werden immer wahnsinniger. Sie findet einen Weg, die Larven zu töten und möchte, dass alle Quarantäne halten. Aber da hat der Rest der Crew keinen Bock drauf. Dann legt sie das Schiff lahm. Fast alle sterben, eine in einem Kampf. Und also Kampf, die haben hat eine Auseinandersetzung, die Frau des Captains mit Shavan. Und ganz zum Schluss ist nur noch Shavan und ein anderer Matrose übrig. Sie setzen das, weil sie merken, die letzte Larve hat sich durch den Tank gefressen und das Schiff sinkt. Dann setzen sie mit Benzin das Schiff in Brand, gehen auf ein Rettungsboot. Der andere Matrose, ich glaube Omid heißt er, wenn ich mich nicht irre, fällt aber ins Wasser und er kann dooferweise nicht schwimmen. Shavan entscheidet sich, ihn zu retten vor sowohl dem Ertrinken als auch diesem Kraken, wird dabei aber von diesem Kraken erwischt und bringt noch Omid an Bord des Ruderboots, aber weil sie infiziert ist, stürzt sie sich selbst ins Wasser und wir sehen, wie Omid vor dem brennenden Schiff steht und ein Rettungsboot anfährt und dann läuft auch der Abspann. Ich hoffe, ich habe nichts ganz Wichtiges vergessen.
Das ist, glaube ich, auf die genauen Details kommen wir dann gleich zu sprechen, genau, würde ich sagen. Der Film lief 2019 das erste Mal beim Toronto International Film Festival, wo auch, glaube ich, Endzeit das erste Mal gelaufen ist, von also auf der Comic-Vorlage von Olivia Fiebig. Ich weiß nicht, ob sie im gleichen Jahr waren, aber auf demselben Festival. Also das ist immer ein Festival für so kleine Indie-Filme, die dann aber tatsächlich hinterher sich als relativ gut rausstellen. Ich mag diese kleinen Filme, bin ich riesen Fan von. Und ist jetzt Anfang Juli das erste Mal vom ZDF in deutscher Synchronisation ausgestrahlt worden. Die Synchro müssen sie auch schon 2020 gemacht haben, wenn ich den Credits da glauben darf. Ist aber, wie gesagt, deutsche Free-TV-Premiere jetzt im Juli gewesen. Der war dann auch für eine ganze Zeit bis, ich glaube, Anfang August in der Mediathek verfügbar, auch im Originalton. Also sowohl auf Deutsch als eben auch im Originalton. Ich bin ja so ein Verfechter, wenn ich einen neuen Film gucke, dann immer gerne im Originalton, so wie er da gewesen ist. Und weil wir es nicht geschafft haben, den Film zu gucken, bevor er aus der Mediathek rausgefallen ist, habe ich dann die Version genommen, die ich mir aus der Mediathek privat kopiert hatte. Das kann man machen, man darf aus der Mediathek runterladen, da gibt es eine App für. Und habe dann eben den Originalton nur gehabt. Und das war zum Teil wirklich schwer zu verstehen.
Ja, die sprechen schon dolles Irisch, ja.
Ja, also die nuscheln sehr. Es ist sehr viel Raumklang da. Der Ton im Film ist nicht so richtig geil. Also da hätte ich mir wirklich gewünscht, da zwischendurch auf die deutsche Version umwechseln zu können. Das müsst ihr gucken. Den Film gibt es mittlerweile aber auch auf Blu-ray und DVD. Da kommt, glaube ich, jetzt dieser Tage, also zum Aufnahmedatum, wir sind im August 2022, kommt dieser Tage auch auf Blu-ray und DVD raus. Da gibt es dann beide Tonspuren. Und da dürft ihr dann euch selber entscheiden. Da gibt es dann wahrscheinlich auch Untertitel. Die gab es dann natürlich bei der privat kopierten Version auch nicht mehr. Ist ja klar. Das hat man dann davon, wenn man nicht innerhalb der Veröffentlichungszeit des öffentlich-rechtlichen Fernsehens dazuguckt. Naja. Ist ja alles Kulturvernichtung, was da passiert. Aber das ist eine andere Diskussion. Und das habe ich in letzter Zeit immer wieder festgestellt, das öffentlich-rechtliche Fernsehen ist im Moment sehr gut da drin, so kleine Nischenfilme zu zeigen. So Filme wie Border kommen dann einfach mal so nachts auf dem MDR, also auf dem Regionalfernsehen. Neulich haben wir The Hollows da gesehen. Auch, ich glaube, auch ein irischer Horrorfilm. Und also da muss man immer die Augen aufhalten, die kommen dann einfach mitten in der Nacht, sind weitestgehend ungeschnitten und ohne Werbung. Also wenn man dann mal Bock hat, Fernsehen zu gucken und die Sachen mal gerade nicht in den Streamingdiensten verfügbar sind, habt mal gerade einen echten Blick aufs öffentlich-rechtliche Fernsehen, die feuern da gerade aus allen Rohren, was so Nischenfilme angeht, finde ich sehr stark. Nun ja, und also wir hatten halt deutlich Probleme, die zu verstehen und das fängt eben schon bei dieser Einführungssequenz an, was eben in diesem Labor eben auch stattfindet. Und da wird dann Geburtstag gefeiert und das versteht man dann noch. Und dann redet, glaube ich, ihr Professor mit Shavan Und also wir haben das ganze Setup schon irgendwie nicht verstanden. Also, wie sie heißt, habe ich gerade wirklich das erste Mal gelesen, wie sie heißt in der Vorbereitung für die Sendung. Da hat man schon Probleme mit. Das ist aber, wie du gerade schon so sagtest, nicht so richtig relevant, wie die heißen, weil das eben diese Klischees sind, wie man so aus diesen Schiffsfilm, U-Boot-Film eben auch kennt.
Genau, jeder, der in einem üblichen Bootsfilm vorkommt, der kommt auch in diesem Film vor eigentlich.
Ist zwar eine kleine Mannschaft, aber ist auch ein kleines Boot eben, ne?
Ja, außerdem, wie viel mehr als 6-7 Stereotypen brauchst du an Bord, also.
Genau. Und also relativ zügig ist sie halt eben auch auf dem Schiff und die Reise geht dann eben auch los und der Anfang des Filmes, der Film hat nur ein paar 90 Minuten, 95 Minuten steht hier in der Wikipedia. Anfang ist noch relativ behäbig, nimmt dann in der Mitte ein bisschen Fahrt auf und dümpelt dann den Rest des Filmes wieder so ein bisschen vor sich hin, weswegen mir der Film ein kleines bisschen länger vorkam, als er tatsächlich gewesen ist. Ich fand, das war der Geschichte aber angemessen und eben auch so der erzählten Zeit des Filmes irgendwie angemessen.
Ja, ich finde auch insgesamt für das, was der Film, glaube ich, erzählen will, funktioniert es perfekt. So am Anfang weiß man ja erstmal auch nichts, es deutet sich ja auch nicht an. Dann ist es plötzlich da, alle haben Panik. Und dann leben schon ein bisschen alle damit auch. Oder sterben damit nun.
Ja, und wir werden wahrscheinlich den Film, wir hatten ja am Anfang schon so ein bisschen über das Genre gesprochen. Also ich bin halt relativ zügig dabei, dann eben auch Vergleiche zu ziehen zu anderen Filmen. Mich erinnern halt ganz viele Aspekte und so Plotpunkte an diesen Film, an ganz viele Filme, die ich sonst auch so gesehen habe. Allen voran Carpenter's The Thing. Also da gibt es ja ganz viele Szenen, die fast eins zu eins aus The Thing entliehen sind, inspiriert worden sind. Lassen wir mal so stehen. Weil zum Beispiel kommen sie dann eben irgendwann, nachdem sie schon den ersten Kontakt mit diesem Wesen hatten, da reden wir dann auch gleich nochmal drüber, eben auf ein anderes Schiff, was eben so ein bisschen verlassen auf dem Meer liegt und finden dort eben eine tote Crew. Und das erinnert eben schon an die Stelle bei The Thing, wo sie das Lager der Norweger finden.
Ja, da musste ich auch sofort dran denken, so alles klar, das sind jetzt die andere arktische Forschungsstation hier, ne? Okay.
Genau.
Stimmt, das hatte ich bei der Zusammenfassung, hatte ich das Schiff auch ganz vergessen, ehrlich gesagt, wieder, dass es das gab, aber dabei ist das eine gute Szene.
Ja, und es ist halt so ein bisschen, also so diese Lagerkoller-Filme, die es dann gibt, du hattest das mit einem Zombie-Film verglichen, und ich fand das so witzig, weil der Film halt eben 2019 uraufgeführt worden ist, also ein Jahr vor der aktuell herrschenden Pandemie und trotzdem so viele Aspekte dieser Pandemie eben auch vorwegnimmt. Also so dieses nach Kapital streben und das Denken aber dann eben vor die Gesundheit der Mannschaft stellen und so weiter und so fort. Und
keine Lust auf die Quarantänezeit haben.
Genau. Keine Lust auf Quarantäne, kein Bock. Und so. Und also meine Freundin und ich haben halt wirklich vor dem Fernseher gesessen und haben wirklich aktiv drüber diskutiert, wie dumm sich diese Kapitänin, Kapitänöse da gerade verhält, einfach nur weil sie den Fisch an Land bringen will, den sie da zwischendurch nochmal fangen. Und es hat halt eben ganz viel von diesen Lagerkoller-Filmen, die man so kennt.
Aber ich merke ja jetzt auch, gerade durch eben die Situation mit Corona so, man denkt sich so oft bei diesen Filmen, diese Leute verhalten sich so unfassbar dämlich, das gibt's ja nicht, aber inzwischen denkst du noch, diese Leute verhalten sich so unfassbar dämlich, sehr akkurat.
Ja, also gerade in so einer Situation nach dem Motto, mir geht's doch gut, mir ist noch nichts passiert, mein Partner ist zwar gerade irgendwie über die Klinge gesprungen, aber mein Problem ist das ja irgendwie gerade nicht, ich habe ganz andere Probleme gerade. Also, ja, wir haben uns natürlich, also man hat ja mal irgendwann mal so aufgestappt, na, wenn es Krankheitsfälle auf dem Schiff gibt, dann kommt irgendwie die Küstenwache oder wer Gesundheitsamt oder sowas, stellt das Schiff unter Quarantäne und dann kommen die da mit diesen lustigen Hazmat-Suits rein und versorgen dann da das Team. Das müssten alle Beteiligten, also selbst Shawan, die ja nur Meeresbiologin ist, alle müssten das eigentlich wissen. Und also diese Diskussion müsste einfach nicht stattfinden. Ist aber, glaube ich, so für die Charakterisierung der einzelnen Figuren ganz interessant.
Ja, es funktioniert ja auch nach denen Interesse. Ich glaube, die haben ja wirklich Geldnot und deswegen funktioniert es schon, dass sie halt da keinen Bock drauf haben auf diese ganze Forschungsquatsch von der Studentin, die auch am Anfang respektieren, die ja auch gar nicht, bis die diesen, ja, sie glauben ja, dass sie den Kraken vertreibt, aber das ist ja ein anderer Grund, warum der geht, nämlich, dass der halt einfach seine Eier gelegt hat auf dem Schiff und kein Interesse mehr am Schiff hat. Aber dann wird die ja erst quasi von denen überhaupt so richtig in die Crew eingenommen. Ja. Ich finde, die Charaktere funktionieren super. Die sind eigentlich echt das Beste am Film, muss man sagen.
Es gibt nämlich diesen Aberglauben, dass das rothaarige Frauen, Rotschöpfe, Redheads, wie es im Originalton genannt wird, dass die Unglück bringen.
Ja, du hast recht.
Und, ja, das wird am Anfang ganz deutlich gesagt. Also, Redhead bringt Unglück und sowas. Und also alle gucken sie irgendwie mit schiefen Augen an. Und also Captain irgendwie, der Steuermann, das ist, glaube ich, auch der Mann von der Kapitänin, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau. Ja, ihr gehört das Schiff und der Mann ist der Skipper. Und der Rest?
Und der Rest sind halt, das sind alles relativ junge Leute, also die anderen Kollegen. Also der Omi, der Sudi, dann gibt's noch die den Gerard. Das sind also alles relativ junge Leute, die da mit ihr auf diesem Schiff drauf sind. Und das, also alle haben nicht richtig Erfahrung. Also alle sind so ein bisschen auch zuständig für alles und so. Deiner ist vielleicht ein bisschen auf den Maschinenraum spezialisiert. Der nächste, weiß ich nicht, kann besonders gut rumschreien oder keine Ahnung und das Schiff steuern. Aber also die haben natürlich alle so ihre Spezialgebiete, aber im Grunde genommen ist das Team halt so klein, dass die alle alles machen müssen. So.
Gut, macht ja vielleicht, ich bin jetzt kein großer Seefahrer, aber es macht ja vielleicht auch Sinn, wenn einer mal aus irgendeinem Grund nicht mit kann, dass dann nicht gleich die ganze Fangfahrt deswegen ausfallen muss, weil jetzt keiner das Steuerbord bedienen kann oder so.
Ja, und eine Figur, die natürlich so ein bisschen raussticht, ist die, ich weiß nicht, ist es so die gute Seele des Schiffes, die ältere Frau, ich weiß gar nicht, welche von denen das jetzt ist, ob das die, wahrscheinlich die Freya, hätte ich jetzt gesagt.
Ja.
Genau. Also die eben deutlich älter ist als alle anderen, wahrscheinlich auch älter ist als alle anderen zusammen, keine Ahnung. Also weißhaarig und so ein bisschen. Ja.
Ich wollte gerade sagen, ihre Haare sehen auf jeden Fall so aus, als ob sie älter ist als alle zusammen.
Genau. Also, und dann natürlich auch als erstes eben auf die roten Haare von Shawan eben anspricht und anspringt sozusagen sogar. Und also Shawan selber ist eben, also die Wikipedia sagt menschenscheu, ich würde sie schon als socially awkward bezeichnen. Das wird halt eben auch schon an dieser Geburtstagsparty noch in dem Labor am Anfang des Filmes klar. Aber sie ist ja auch am Anfang nicht beim Abendessen dabei und so weiter und so fort. Und das wird natürlich durch die Vorbehalte, die das die Mannschaft gegen sie hat, noch so ein bisschen verstärkt im weiteren Verlauf. Ja, und was ich halt zwischendurch halt so ein bisschen unglaubwürdig fand, war, dass halt sie alles kann. Ich glaube, das ist so ein bisschen mein Problem, was so ein bisschen dieses Klischee dieses Bücherwurms so ein bisschen mit sich bringt, so menschenscheu, aber trotzdem smart, für alles irgendwie eine Lösung, und wenn sie dann auch mal direkt angesprochen wird, dann eher abweisend ist und sowas. Ich weiß nicht, sie ist zwar Protagonistin, aber ob sie unbedingt Sympathieträgerin des Filmes ist, da bin ich mir halt auch nicht so richtig sicher.
Ich finde tatsächlich, das ist eigentlich Omid, also der auch überlebt zum Schluss, der ist schon auch der sympathischste. Alle anderen nerven ja auch tatsächlich irgendwann, also nicht nur Shawan, sondern auch der Rest. Die sind ja teilweise, also die, wie heißt die Kapitänsfrau nochmal, Kiara oder so?
Ja, die hat's auch gesagt, ja.
Die ist ja wirklich auch einfach scheiße, muss man ja so ganz offen sagen. Und deswegen, Omid ist einfach ein netter Kerl, der will ja auch im Prinzip einfach nur zurück zu seiner Freundin, die schwanger ist. Mhm. Deswegen, also mit ihm hat man, glaube ich, den sympathischsten Charakter eigentlich, der es auch überlebt. Der hat es verdient.
Und also, was ich halt auch krass finde, ist, die bändeln dann ja während des Films ja auch noch an. Also es gibt so diese so kleine romantische Momente, die natürlich dann auch so ein bisschen durch dieses Klaustrophobische auf diesem Schiff gestört werden. Also ich weiß nicht, ob glücklicherweise, aber es kommt dann ja auch nicht zu einem romantischen Moment zwischen den beiden. Was ich gut fand, weil du ja auch gerade schon sagtest, der hat, wie gesagt, jemanden im Hafen. Und er muss dann ja auch nicht jedes Seefahrer-Klischee erfüllen, wie gesagt. So Freundin in jedem Hafen oder so. Aber auch das, also das war auch so ein Element, also dass die beiden halt so ein romantisches Techtelmechtel und noch so eine romantische Ebene miteinander haben, hätte vielleicht auch nicht gemusst in dem Sinne. Da hätte einfach auch ein kollegiales, gutes Verhältnis gereicht. Ist aber vielleicht auch so ein Element für sie, dass sie halt einfach auch wirklich nicht weiß, wie man in solchen Situationen sich angemessen in Anführungszeichen verhält, keine Ahnung.
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das so komplett gelesen habe. Ich habe echt einfach gedacht, sie taut halt auf das erste Mal, so überhaupt, wenn vielleicht in ihrem Leben ja sogar. Es wird ja, also wie du schon beschreibst, am Anfang diese Party im Labor, der Professor schmeißt sie ja quasi aus dem Studium raus, wenn sie nicht mal jetzt langsam auch mal aus dem Labor rausgeht und irgendwo echte Forschung betreibt, was Handfestes machen, was ein bisschen absurd ist für Biologen vielleicht. Da kann man ja auch sehr gut einfach im Labor komplett arbeiten, möchte ich behaupten. Ja. Und offensichtlich liegt ihr das mehr, aber naja, sie kann ja, wie du gesagt hast, alles somit auch perfekt tauchen. Deswegen war gut, dass sie dabei war.
Ja, also dieser eine romantische Moment, den ich meine, da waren sie und Omid halt jeweils in den Schlafkabinen. Und es wäre also beinahe zu einem Kuss gekommen und dann kamen eben die anderen beiden rein.
Du hast recht.
Und dann haben die sich eben wieder getrennt. Also das war so der eine Moment und ich meine, eine emotionale Bindung zwischen zwei Figuren kann man anders erklären als über Romantik. Also das wäre möglich gewesen. Hey,
du hast recht, ich habe die Szene nur. Bei mir ist es jetzt schon ein paar Tage her, dass ich den gesehen habe. Ich habe den nämlich noch in der Mediathek gesehen, deswegen habe ich nicht mehr ganz jede einzelne Szene auf dem Schirm. Aber das stimmt, die hatte ich vergessen. Dann nehme ich alles zurück.
Sehr, sehr gut, so wollen wir das hier haben. So. genau. Ja, lass uns ruhig mal ein bisschen über, so ein bisschen den Grund auch reden, warum das in diesem Podcast-Format besprochen wird. Nämlich, es gibt ja tatsächlich ein Monster, in Anführungszeichen, ein übergroßes, nicht regulär großes Tierwesen, was man gerne mal als Kaiju bezeichnet.
Ja.
Möchtest du mal ein bisschen beschreiben, also worum es dann bei diesem Wesen eben geht?
Ja, ich habe es jetzt in der Zusammenfassung einfach sehr salopp einen Kraken genannt, weil damit ich eben nicht diesen Moment jetzt hier umgehe, es ist auf jeden Fall leuchtetes Blau, was sehr cool aussieht. Aber ansonsten, man sieht es jetzt nur wirklich einmal, als Shavan taucht wirklich, wie sie das anguckt und es ist riesengroß. Ich meine, es hält diesen Kutter, der ja aber trotzdem ist ja ein Schiff, wo 7 Leute drauf leben quasi können, hält das einfach mit so 2 Armen fest. Das hat wahrscheinlich auch mehr als 8 Arme. Und man sieht auch noch so einen Riesenschlund, den das hat. Ja. Und ich finde, die haben das genau richtig gemacht, weil, wie du schon sagst, der Film hatte nicht viel Budget. Und dann sieht man einmal dieses Monster für vielleicht 10 Sekunden. Aber die sind auch echt sehr, sehr beeindruckend und cool dafür.
Ja, es gibt am Ende noch mal, sieht man das Baby.
Ja.
Aus dem Tank rauskommen, aber ja, also dieses, also da, wo ich sagen würde, das könnte man als Kaiju bezeichnen, das ist schon eher so das Muttertier am Anfang. Was aber witzig ist, dass der erste Kontakt mit dem Monster ja gar nicht so diese ganze große Aufsicht ist, sondern eben die Tentakeln, die sich so durch das Holz am Schiff eben so ein bisschen durchätzen, hätte ich fast gesagt, so die lösen das Holz eben auf und oder die Außenschicht des Bootes eben auf und hinterlassen dann unten im Maschinenraum so kreisrunde Löcher und das popeln sie halt irgendwann auf und dann sieht man so die Schlunde von einzelnen Tentakeln, die dann so aufklappen und das ist schon verhältnismäßig eklig, das sieht schon echt gut aus.
Ja, ich auch da wieder diese Schlunde haben mich wirklich auch sehr an das Ding erinnert. Also, da hast du schon auch absolut recht gehabt. Der hat viele Momente mit das Ding gemeinsam. Aber wenn man schon klaut, warum nicht von den wahren Größen, ne?
Wie sagt man so schön, besser gut geklaut als schlecht selber erfunden.
Ja, eben.
Und da macht der Film aber auch einiges. Also, das ist jetzt kein, da können wir am Ende auch nochmal drüber sprechen, jetzt kein bahnbrechend innovativer Film, das bei weitem nicht. Macht das, was er erzählen möchte, aber relativ solide. Und ja, also, du hast es als Kraken oder Oktopus bezeichnet. Also Oktopus heißt eigentlich 8 Arme. Der hat, wie gesagt, deutlich mehr als 8 Arme. Alles leuchtet eben. Ist quasi, und das habe ich neulich gelernt, biolumineszent.
Ja.
Und zwar biolumineszent in Abgrenzung zu fluoreszierend. Ist Biolumineszenz ist erzeugtes Licht. Und fluoreszierend ist eben Licht aufnehmen und dann eben wieder abgeben in einer anderen Frequenz. Deswegen leuchten diese lustigen Sterne auf den Kindertapeten grün. Ne? Das sind eben fluoreszierende. Und viele Insekten sind biolumineszent und manche Meerestiere sind auch biolumineszent. Anglerfische beispielsweise, die dieses lustige kleine Licht eben vorne am Kopf haben, um dann eben so ihre Beute anzulocken, auch eben biolumineszent. Und ja, es ist halt kein, in Anführungszeichen, Monsterfilm, weil es geht eben nicht um das Monster, maximal eben um dessen Eier und Nachfahren, aber eigentlich deutlich stärker um den Umgang mit dieser Infektion auf diesem Schiff.
Ja, was das zwischenmenschlich halt mit den Leuten macht. Ne?
Da wird irgendwann festgestellt, dass man dann so kleine so Fischwesen im Auge rumschwimmen hat, wenn man infiziert ist. Daran kann man das am ehesten erkennen. Die Leute bekommen Fieber und offene Wunden klaffen nochmal deutlich auf, fangen an zu bluten. Und da ist der Film auch optisch sehr explizit und dreht dann von jetzt auf gleich relativ hart auf. Also von den Szenen auf dem anderen Schiff, wo natürlich dann auch so Leute mit geplatzten Augen rumsitzen und alle sind irgendwie tot, mal abgesehen. Aber später passiert das ja auch nach einem der Crewmitglieder.
Ja. Sieht's echt live. Boah, das war richtig, ja, richtig eklig Szene, wenn dem Typen dann da die Augen aufplatzen.
Aufplatzen und alles splattert so voll und so. Und das ist schon echt nicht schön und macht, glaube ich, auch nochmal so die Brisanz der Situation klar, wo klar ist, okay, das ist jetzt einfach ernst zu nehmen. Ihr habt gesehen, was passieren kann, wenn ihr euch jetzt irgendwie nicht rechtzeitig in Sicherheit bringt und wir nicht endlich sicher an Land kommen. Und das wird halt also auch so dieses sicher an Land kommen, wir versuchen in Quarantäne zu kommen, versuchen uns irgendwie heilen zu lassen und so weiter, wird dann ja von allen Personen auf diesem Schiff noch weiter irgendwie sabotiert und torpediert. Also der Skipper ändert ja dann noch irgendwie den Kurs, um woanders anzukommen. Shawan selber schmeißt dann irgendwann das Seil in die Schiffsschraube, um dann eben nicht an Land zu kommen. Das heißt, sie sind also auch plötzlich auch nicht nur 30 Stunden vom Land weg, sondern 3 Tage. Und also das ist einfach auch im ersten Moment erstmal ausweglose Situation.
Ja, und das ist ja auch so ein Moment, keine Ahnung, diese so fehlverstandene, wir haben es geschafft, weil die jetzt sagen, ja, die elektrifizieren ja quasi das ganze Schiff, um alle Larven, die noch da sind, irgendwie umzubringen. Und dann merken die so, ja, die Larven sind tot, jetzt können wir doch weiter. Und obwohl die ja schon gesehen haben, zu dem Zeitpunkt sind schon mindestens 2 Leute gestorben an diesem Larven, was die machen können, denkt niemand daran, ja, wir müssten jetzt mal vielleicht warten, ob noch jemandem was passiert, weil das wäre ganz schlecht, das jetzt an Festland zu bringen. Sagen alle, nee, warum denn? Die Larven sind weg, auf geht's. Ab geht's, weiter. Das ist richtig verrückt, aber wie gesagt, ist fürchtlich leider realistisch.
Also die haben halt diesen einen Fischschwarm im Blick und den fangen sie dann eben irgendwann auch und haben dann, und da habe ich dann auch mit Katrin drüber diskutiert, also wegen 6 Kisten Fisch, weißt du, die sie dann irgendwie hoffentlich rechtzeitig noch an Land bringen können, machen sie da diesen Aufriss. Du sagtest schon, denen geht es wahrscheinlich finanziell wirklich nicht so besonders gut und das kann ich nachvollziehen, wenn das wohl die mehr oder weniger letzte Chance ist, um diese Fischertruppe noch zu retten und so. Aber also das war alles so, es wirkte im ersten Moment so ein bisschen konstruiert, um überhaupt ein Problem zu haben. Und dann hat man eben diese Figuren, die zwar auf der einen Seite archetypisch sind, auf der anderen Seite, also wo ich auch nachvollziehen kann, dass die eine Funktion übernehmen sollen, aber dann natürlich schon auch ein Stück weit 0815 sind. Also da ist keine Figur, die auch nur ein bisschen aus ihrem Klischee heraustritt. Also auch in der Kapitänöse, da ist keine Charakterentwicklung zu sehen. Sie hat am Ende auch keinen Redemption-Arc oder sowas. Sie stirbt ja, ohne was begriffen zu haben. Und das fand ich ein bisschen schade.
Ich glaube, die Kapitänin stirbt ja, das ist ja die, die wirklich bei einem, in Anführungsstrichen, Kampf stirbt, weil sie ja versucht wirklich Shawan, naja, ob sie umbringen will, aber eigentlich schon, ne? Und dann tritt Shawan ihr so ins Gesicht und die fällt dann eine Leiter runter und auf den Hinterkopf und bleibt dann da halt liegen. Das ist wirklich so richtig so ein Beispiel von dem vergleichsweise für den Film richtig dämlichen Tod, der wirklich nicht hätte sein müssen.
Nee, wirklich nicht. Und wir vergleichen den Film ja immer auch die ganze Zeit gerne mit The Thing. Und es gibt dann ja auch irgendwann so diese Szene, wo sie sich alle einmal reihum testen lassen, so nach dem Motto, ich leuchte euch mal alle in die Augen. Also so wie die Szene
mit dem heißen Draht. Mit dem
Blut.
Ja, genau.
Mit dem heißen Draht, genau. Wo MacReady eben nach und nach diese Blutproben testet. Und das ist natürlich super ähnlich. Und dann testet sie halt alle bis auf den Skipper und geht dann einfach weg und sagt so, nett, ich muss dich nicht testen. Und das war so, ich glaube, das war so der witzigste Moment in dem ganzen Film, weil er dann auch so bedrüppeltes Gesicht macht. du hattest gerade den Kampf zwischen Shawan und der Kapitänin angesprochen. Und auch das ganze Setting in diesem Schiff und dieses ganze Metallene hat mich halt also diese Lagersituation, dass man da nicht rauskommt, weil man in so einem hermetisch abgeriegelten Bereich ist eben, das hat mich wahnsinnig an 10 Cloverfield Lane erinnert, wenn du den gesehen hast.
Ja, ich musste gerade überlegen, welcher von den 3 Cloverfield-Filmen das nochmal ist, aber das war der gute.
Ja. Der beste, genau, ja. lehne ich mich natürlich wieder weit aus dem Fenster, weil natürlich der erste nur ein Kaiju-Film ist, mehr oder weniger. Aber
nein, der zweite zählt, da kommen doch zum Schluss
ja, auch die Filme. Wir wollen mal nicht mehr über den Film reden, als wir haben auch einen Podcast gemacht vor vielen Jahren. Also eben auch so dieses, ich versuche rauszukommen, werde aber dann von hinten an dieser Leiter festgehalten. Das passiert der Rolle von Marie Elizabeth Winstead ja auch. Und also da hat es mich halt eben auch daran erinnert, und da erfüllt der Film so diese dieses Klischee von diesem Lagerkoller-Kammerspiel-Film eigentlich relativ gut. Dann eben auch so mit dieser drohenden Infektion, die da eben an den Leuten dann eben auch so nagt.
Und der eigentliche Gag ist ja auch, dass sie diese Quarantäne, die hätten sie ja gar nicht überlebt, weil sie denken ja, dass die eine Larve im Tank nicht überleben kann, weil die in Süßwasser ist und denken, das muss halt ein Tiefseesalzwasserviech sein. Aber anscheinend ist das da sehr gut gewachsen und frisst sich dann ja auch zum Schluss durch das Schiff, was dadurch sinkt. Das heißt, wenn die einfach die Quarantäne auf hoher See gemacht hätten, dann wären die einfach alle elendig ertrunken, weil das Rettungsboot hätte nicht für 5 Leute gereicht.
So, dann kommen wir jetzt ohne weitere technische Probleme einfach zur Punktevergabe. Und zwar gleich auch nochmal die Punktevergabe hier im König der Podcast Guiden-Format. Wir haben 3 Kategorien, und zwar die eine Kategorie ist Monsterkampf, Monsterdesign. Also wie das Aussehen uns gefällt hat, wenn es mehrere Monster gegeben hat, wie das Ganze inszeniert gewesen ist. Dann die menschliche Handlung. Wir haben die Menschen untereinander gehandelt, denn nicht selten in den Showa-Filmen war es ja so, dass die menschliche Handlung auch mal komplett parallel zu einer Monsterhandlung stattgefunden hat. Das war damals ja sehr beliebt. Und als relativ neue Kategorie fürs Jahr 2022 haben wir eingeführt Unterhaltung, Empfehlung. Also würden wir den Film empfehlen? Welche Punkte bekommt er da? Weil ja natürlich auch mal so ein 2-Sterne-Film bei Letterboxd ein unfassbar empfehlenswerter Film ist, aber natürlich in anderen Kategorien vielleicht nicht so gut abschneiden würde. Möchtest du mal anfangen?
Ja, sehr gerne. Von 10 Punkten war immer, ne? Macht.
Genau.
Ja, hatte ich das richtig im Kopf. Ja, ich würde für das Monster-Design, ich meine, man sieht das Monster wirklich Sekundenbruchteile, muss man sagen. Also echt nicht lange. Aber die sind echt so gut und so beeindruckend, da würde ich wirklich eine 8 geben von, weil ich finde das auch, ich finde das ein cooles Vieh und es verbraucht sich dadurch halt auch überhaupt nicht. Man sieht es halt einmal und dann auch eine Stunde lang gefühlt nicht mehr. Deswegen finde ich, da kann ich guten Gewissens eine 8 geben. Mhm. Und da würde ich bei der menschlichen Handlung, ich finde die ja sehr gut, nur was du gesagt hast, ist, dass die ein bisschen klischeeig ist und jeder, der sich ein bisschen mit Film beschäftigt, hat diese Handlung wahrscheinlich schon mindestens 10-mal gesehen irgendwo. Aber eine 7 finde ich das trotzdem durchaus voll wert und empfehlenswert. Macht ihr das auch in Skala? Das ist mir noch nicht so unter.
Ja, also kannst natürlich auch absolute Zahlen nehmen, kannst auch sagen, kann man gucken, muss man gucken,
wie du magst. Ich finde, jeder, der entweder auch vielleicht gar nicht unbedingt für Monsterfans, aber jeder, der auf so Horror oder solche The Thing-mäßigen Filme quasi steht, der sollte den gucken, deswegen auch eine 8. Also auch wenn der niemals diese Qualität wie ein Das Ding erreicht oder andere Filme, der funktioniert total, der ist 1,5 Stunden lang ziemlich gute Unterhaltung, der macht halt Laune einfach. Also da hab ich schon schlimmere Sachen in der Mediathek gesehen.
Das stimmt. Monster-Design hat mich halt unfassbar an ein altes Toho-Monster erinnert. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, wie der hieß. Du hast die doch alle mal gesehen. Mit diesem Tintenfisch aus dem Weltall.
Space Amoeba?
Nee, anders. Wo so Diamantendiebe unterwegs gewesen sind.
Ja.
Dann haben sie die Kohle. Ja. Ich wollte noch rausgucken, hab's vergessen.
Der hat aber auch wieder einen dieser saudämlichen Titel. Ja, der Untertitel ist im Deutschen irgendwie Phantome gegen Gangster, glaube ich. Aber der hat. Ja. Ich wüsste jetzt nicht mehr, wie der Film. Aber ich weiß, welchen du meinst, ja.
Also daran hat das Monster-Design halt erinnert. Und dann hat der Film natürlich so dieses Lovecraft-sche. Da haben wir, glaube ich, noch gar nicht drüber gesprochen. Das Lovecraft-sche, was natürlich auch die Carpenter-Filme immer gerne haben. Das bringt der Film natürlich auch mit sich. Also so dieses diese schwelende Gefahr von irgendwas Übernatürlichem, was man eigentlich gar nicht richtig begreifen kann. Weil bis auf die Shawan sieht ja auch niemand direkt dieses Monster. Die sind ja fast die Einzige, die wirklich direkten Kontakt damit hat. Das heißt, für die anderen ist das natürlich auch so ein bisschen weniger greifbar. Also, man sieht das Monster nicht so richtig. Es ist aber so ein bisschen eher so Auslöser für die ganzen Probleme, wenn auch nicht wirklich direkt der Gegner. Da bleibe ich auch bei einer 7. Weil es halt auch jetzt es ist halt ein Unterwasser-Leuchtefisch, also es ist nicht so super innovativ. Menschliche Handlung gebe ich auch eine 7, eine solide 7, weil es halt also nichts neu erfindet in dem Sinne, aber das, was erzählt werden soll, halt auch nicht wirklich schlecht macht. Es ist halt, also die ganze Handlung, das habe ich gestern bei Letterboxd gelesen, ich will es wenigstens dazu sagen, weil nicht so tun, als wäre mir das aufgefallen. Das ist halt das, was das ist halt das, was passiert, bevor Mulder und Scully kommen. Und das fand ich halt einen schönen Take auf diesen Film.
Nee, das ist sehr gut.
Ja, und es gibt ja tatsächlich in den frühen Staffeln von Akte X ziemlich genau so eine Folge, wo die auf so ein Schiff kommen, wo alle Leute verschwunden sind oder tot und dann werden sie plötzlich alt oder sowas, ich weiß gar nicht mehr. Aber es gibt eben so eine Episode auch und also der Vergleich so zu Akte X, also was eben passieren muss, bevor die beiden ankommen, den fand ich sehr schön, den wollte ich hier auf jeden Fall nochmal lassen, auch wenn es nicht mein eigener Take ist. Also so kann man sich den Film eben vorstellen. Ja, und Empfehlung, man darf jetzt hier wirklich nicht unbedingt ein Special-Effect-Meisterwerk erwarten. Also gerade zum Ende hin habe ich eher auch den Eindruck, dass denen von den Special-Effects ein bisschen das Geld ausgegangen ist. Weil es dann doch aussieht, als hätten sie die Leute in so einen Wassertank geschmissen bei den Unterwasserszenen. Das muss dem Film aber nicht zum Nachteil gereichen, weil es auf der zwischenmenschlichen Ebene dann doch gut funktioniert. Aber du sagtest ja so schön schon, es kommt eben nicht an so Vorlagen ran, wenn es natürlich auch Parallelen zu denen eben gibt. Also ich würde den auf jeden Fall empfehlen. Wie gesagt, erwartet keinen Actionfilm, erwartet keinen Effektfeuerwerk wie bei The Thing. Für einen kleinen, ich sag jetzt mal kleinen irischen Film, der eben so ein bisschen nebenher läuft, ist das aber absolut sehenswert. Wenn man halt nicht immer nur Blockbuster sehen möchte, sondern sich auch mal filmisch und cineastisch in ruhigerem Gewässer tummeln möchte, dann ist das hier, glaube ich, die richtige Adresse. Wenn ihr mehr so Generation Godzilla vs. Kong seid, dann seid ihr hier falsch, also definitiv. Also ich für meinen Teil fand den sehr abwechslungsreich, aber war eine schöne Abwechslung zu dem, auch was wir hier sonst besprechen und deswegen auf jeden Fall einen Blick wert.
Genau. Ich finde, was man da auch noch sagen muss, wenn man den jetzt mehr als Horror als Monsterfilm betrachtet, dann ist der in dem Aspekt auch noch so im Vergleich zu vielen neueren Horrorfilmen überraschend entspannt, also angenehm entspannt. Einfach niemand springt dir ins Gesicht und schreit laut. Der Horror entsteht einfach durch die zwischenmenschliche Ebene und es gibt keine Jumpscares. Es gibt zwar ausreichend Gespratze, was ich persönlich sehr begrüße, aber es ist nicht so, dass es so eine ganz billige Quatsch-Achterbahnfahrt wird, wo alle 2 Minuten ein Geist um die Ecke kommt und laut Boom macht. Das hat mir persönlich auch noch echt sehr gut gefallen.
Wobei es Momente gegeben hat, wo ich mir das gewünscht hätte. Also wo ich gedacht hätte, mein Geist kommt aus dem Quark, trefft eine Entscheidung. Und so der große Twist am Ende, der findet ja offscreen statt, also wo der Skipper den Kurs ändert. Das ist ja also so ein Twist, der kommt dann einfach irgendwann. So, ich dachte so, ja, das hätte man auch zeigen können. Weil es ja auch so ein bisschen, also die Figuren, das hatten wir ja festgestellt, sind ja so Archetypen, die hast du in 2 Sekunden erzählt und auch begriffen, aber man hätte die Figuren halt auch was machen lassen können. So, und das ist, glaube ich, so mein Problem. Er verdient sich dieses Ruhige eigentlich nicht, weil also das ist ein bisschen böse jetzt auch, also vielleicht auch negativ, als ich es meine, weil die handelnden Figuren halt keine komplexeren Motive haben als die Rolle, die sie am Anfang des Filmes eben verliehen bekommen. Weswegen es für mich also durchaus schon Momente gegeben hat, wo ich, also so, wir gucken ja gerne auch Abendsfilme und ich bin ja so ein Frühaufsteher, weil ich es muss, ich bin so ein Frühschicht-Mensch. Ich bin also arbeitsmäßig um 5:30 auf den Beinen. Das heißt, ein Film abends um 8 wird manchmal oder ab 8 wird manchmal schon schwierig für mich. Und also einen ruhigen Film nach einem anstrengenden Tag, den muss man dann auch aushalten können. Und also deswegen sagte ich ja, also wenn man so in ruhigeren Gewässern unterwegs sein möchte, dann ist das hier wirklich gut geeignet. Aber erwartet wirklich, also das ist, also es hat so Momente gegeben, wo ich ein paar der Leute gerne getreten hätte, von wegen, mach mal was. So, das ist, glaube ich, ganz gut beschrieben.
Ich habe den an einem Sonntagmittag geguckt, wo ich noch so leicht verpennt war und dafür war er perfekt.
Ich glaube, solche Filme muss es auch geben. Also so Sachen, die man, wenn man gerade nichts Besseres zu tun hat, auch mal gucken kann. Es muss nicht alles immer der große Blockbuster sein. So ein kleiner, ruhiger Film zwischendurch ist ja auch eine gute Sache. Gut, ich würde sagen, dann haben wir's. Möchtest du noch Werbung machen für deinen tollen neuen, in Anführungszeichen, neuen Podcast? Neues,
auch schon jetzt seit über einem Jahr. Genau, ich mache jetzt mit meiner Frau zusammen einen Podcast über Kinderfilme. Kifi heißt der. Ja, und da könnt ihr ja gerne mal reinhören. Den findet man, wenn man Kifi und Kinderfilm-Podcast sollte man dann am besten eingeben, weil ansonsten findet man, glaube ich, einfach nichts. Aber ja, da, das sind ein bisschen andere Themen als hier. Nicht so viel. Weniger Gespratze, sehr viel weniger Monster. Aber ich glaube auch ganz interessant manchmal.
Genau. Also da werden so kinderkompatible Filme besprochen und auch so ein bisschen auf ihre Eignung auf die Jetztzeit abgeklappert, wenn ich das richtig verstanden
habe. Genau, ja. Ob man manche Sachen nicht besser hätte rauslassen sollen. Ob man Kindern noch. Ja, wir hadern ja damit mal irgendwann hier Jim Knopf von der Augsburger Puppenkiste zu machen, weil. Da sind auch Sachen, die sind sehr schwierig. Und da reden wir dann aber auch drüber.
Ja, wir haben da ja auch schon Podcasts zugemacht. Das ist uns dann auch aufgefallen, ja. Ich weiß, was du meinst. Genau. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Ist ja ein bisschen kürzer geworden heute dann.
Sehr gerne trotzdem. Es war wie immer eine helle Freude.
Genau, warst ja schon ein paar Mal hier bei uns und bist immer gerne gehört und gesehen.
Das freut mich zu hören. Ja, genau. Ich habe eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Ich weiß nicht. Achso, mir wird nur langsam heiß.
Ich nämlich auch nicht. Genau. Ich nämlich auch nicht. Und dann ist es der beste Moment, so eine Sendung auch zu beenden. Auf Wiedersehen. Tschüss.